Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Niemand kann den Schmerz, den Zorn und die Zweifel ungeschehen machen. Aber wir alle können Ihnen heute zeigen, Sie stehen nicht länger allein mit Ihrer Trauer. Wir fühlen mit Ihnen, wir trauern mit Ihnen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzlerin Merkel hat heute um Verzeihung gebeten bei der zentralen Gedenkfeier für die Opfer rechtsextremistischer Gewalt in Berlin. Als beispiellos und schändlich brandmarkte Merkel die Serie von Morden an 9 Zuwanderern und einer Polizistin und versprach rückhaltlose Aufklärung. Der rechtsextreme Hintergrund der zwischen 2000 und 2007 verübten Taten war lange unentdeckt geblieben. Zur Erinnerung an die Opfer wurden im Konzerthaus Kerzen entzündet. Bundesweit verharrten Tausende eine Minute lang schweigend.
Brennende Kerzen werden auf die Bühne des Berliner Konzerthauses getragen. Jede einzelne steht für ein Opfer der Anschläge, die der rechten Terrorgruppe NSU zugeschrieben werden. So auch für den türkischen Blumenhändler Enver Şimşek. Er wurde am 9. September 2000 ermordet.
Mein Vater war tot. Er wurde nur 38 Jahre alt. Ich finde keine Worte dafür, wie unendlich traurig wir waren.
Eingeladen zu dieser Gedenkveranstaltung hatte noch der ehemalige Bundespräsident Wulff. Er wollte damit den Angehörigen der Opfer Mitgefühl bekunden. Nun übernahm diese Aufgabe Kanzlerin Merkel. Sie bat um Verzeihung auch für falsche Anschuldigungen und unzureichende Ermittlungen von Polizei und Justiz.
Wie schlimm muss es sein, über Jahre falschen Verdächtigungen ausgesetzt zu sein, statt trauern zu können? Welche Qual ist es, wenn Nachbarn und Freunde sich abwenden, wenn sogar nächste Angehörige zweifeln?
Viele Angehörige hatten lange gezögert, an einer öffentlichen Gedenkfeier teilzunehmen oder sogar auf der Bühne ihre Trauer zu bekunden. Ihnen gab Ismail Yozgat eine Stimme. Sein Sohn war in Kassel in einem Internetcafé erschossen worden.
Eine Straße, 86.
Statt einer materiellen Entschädigung möchte er, dass in seiner Heimatstadt Kassel die Straße, in der sein Sohn Khalid getötet wurde, nach ihm benannt wird, zur Erinnerung und Mahnung. Kanzlerin Angela Merkel und die Angehörigen der Opfer forderten gemeinsam, sich stärker gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus zu engagieren.
So manche Bemerkung nimmt man schnell mal auf die leichte Schulter, nach dem Motto, der oder die meint das doch nicht so ernst. Doch Intoleranz und Rassismus äußern sich keinesfalls erst in Gewalt.
Ich habe meinen Vater verloren, wir haben unsere Familienangehörigen verloren. Lasst uns verhindern, dass das auch anderen Familien passiert. Wir alle gemeinsam, zusammen, nur das kann die Lösung sein.
Am Ende trugen die Töchter zweier Opfer eine Kerze der Hoffnung aus dem Saal als Zeichen für ein friedliches Zusammenleben der verschiedenen Kulturen in Deutschland. Wenig später um 12 Uhr gedachten in der holländischen Straße in Kassel vor dem Internetcafé, in dem Khalid Yozgat 2006 starb, wie auch an vielen anderen Orten die Menschen der Opfer rechtsextremer Gewalttaten und verharrten für eine Minute in Schweigen.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Rechte von Flüchtlingen gestärkt. Das Gericht gab 24 Klägern aus Eritrea und Somalia Recht. Sie waren bei ihrer Flucht über das Mittelmeer von der italienischen Küstenwache entdeckt und direkt nach Libyen gebracht worden. Nach Ansicht des Gerichtes hätte jeder einzelne Fall geprüft werden müssen. Italien habe die Flüchtlinge der Gefahr einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt.
Der Hafen von Lampedusa, für afrikanische Flüchtlinge oft das ersehnte Ziel. Von Libyen aus waren im Mai 2009 mehr als 200 afrikanische Flüchtlinge in Richtung Lampedusa unterwegs. 35 Kilometer vor der Insel auf hoher See. Die Flüchtlinge werden völlig entkräftet von der italienischen Grenzpolizei aufgegriffen. Journalisten auf dem Polizeiboot fotografieren die Aktion. Ohne Personalien zu prüfen, ohne irgendeine Information, bringt die Polizei die Flüchtlinge direkt zurück nach Libyen. Innenminister Maroni von der Regierung Berlusconi hatte 2009 diese verschärfte Politik gegenüber Einwanderern durchgesetzt, so der Anwalt der Flüchtlinge. 24 Flüchtlinge klagten in Straßburg. Das Gericht stellte heute fest, Italien hat massiv gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. In Libyen habe den Flüchtlingen menschenunwürdige Behandlung und Folter gedroht. Die Kläger hätten gar keine Chance gehabt, ihre Anliegen auch nur vorzutragen. Zentral sei außerdem:
dass kein Land pauschal eine Gruppe von Flüchtlingen ausweisen darf, ohne eine Prüfung der individuellen Situation jedes einzelnen der betroffenen Personen.
Jeder Kläger bekommt nun eine Entschädigung von 15.000 Euro.
Auch auf hoher See gibt es keinen rechtsfreien Raum, wenn Flüchtlinge aufgegriffen werden. Das ist die zentrale Aussage dieses Urteils aus Straßburg. Flüchtlinge können sich auf die Europäische Menschenrechtskonvention berufen. Und alle europäischen Staaten müssen dieses Urteil nun bei ihren Grenzkontrollen berücksichtigen.
Im Irak sind bei einer erneuten Serie von Bombenanschlägen mindestens 60 Menschen getötet worden. Zumeist waren Polizisten und Soldaten das Ziel, in Bagdad und 11 weiteren Städten. Hintergrund der Gewalt ist der Machtkampf zwischen der schiitischen Bevölkerungsmehrheit und der sunnitischen Minderheit im Irak. Seit dem Abzug der US-Truppen Ende vorigen Jahres haben die Spannungen zwischen den Religionsgruppen zugenommen. US-Präsident Obama hat sich formell für die Koranverbrennungen auf einem amerikanischen Stützpunkt in Afghanistan entschuldigt. In einem Schreiben an Präsident Karzai sprach er von einem Versehen. Der Vorfall werde vollständig aufgeklärt. Die Verantwortlichen würden zur Verantwortung gezogen. In Afghanistan hielten die gewaltsamen Proteste wegen der Koranverbrennungen an. Zwei Soldaten der internationalen Schutztruppe ISAF wurden getötet, als Demonstranten eine US-Basis angriffen. 10 Tage vor der Präsidentenwahl in Russland hat Regierungschef Putin seine Anhänger mobilisiert. Vor Zehntausenden beschwor er heute in Moskau ein starkes Russland, um für seine Rückkehr in den Kreml zu werben. Die Großkundgebung gilt als Antwort auf die seit Wochen anhaltenden Anti-Putin-Demonstrationen der Opposition.
Aufmarsch der Anhänger aus dem ganzen Land. Sie alle wurden hergebracht zur großen Putin-Show im Moskauer Stadion. Die Nachrichtensender berichten ausführlich. Kurz vor der Wahl spürt Wladimir Putin seine Wähler auf sich ein. Wir haben unseren eigenen Willen. Wir sind Sieger, das liegt bei uns in den Genen. Weitergegeben von einer Generation zur nächsten. Und ich frage euch, werden wir wieder gewinnen? Die Gäste rufen laut Ja. Bald möchte Wladimir Putin zum dritten Mal das Amt des Präsidenten bekleiden. Seine Unterstützer im Stadion halten ihn für die beste Wahl. Ich liebe ihn. Ich möchte, dass nur er Präsident wird. Einen anderen will ich nicht. Er ist einfach stark. Man spürt seine männliche Kraft. Das ist mein Präsident. Aber nicht alle kommen freiwillig hierher. In den Betrieben wird Druck gemacht, heißt es. Einige Studenten sagen, ihnen wurden etwa 10 Euro für ihre Teilnahme angeboten. Die haben uns gesagt, möchtest du zum Treffen kommen, um dir was dazu zu verdienen? Und deswegen sind viele Studenten gekommen. Unsere Stimme für Putin steht da geschrieben.
Mit solchen gut organisierten Kundgebungen möchte Wladimir Putin zeigen, dass er den Rückhalt der Bevölkerung hat. Auch wenn einige seiner Umfragewerte in der Vergangenheit gesunken sind, sieht er die Mehrheit der Russen hinter sich. Solche Aktionen sind auch ein öffentlichkeitswirksames Zeichen gegen den anhaltenden Protest der Regierungsgegner.
Die EU-Kommission geht davon aus, dass die Eurozone in diesem Jahr in die Rezession abrutscht. In ihrer neuesten Konjunkturprognose erwartet die Behörde einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3%. Im Herbst war die Kommission noch davon ausgegangen, dass die Wirtschaft im Euroraum um 0,5% steigt. Belastet wird die Entwicklung in der Währungsunion vor allem von den Krisenstaaten Griechenland und Portugal.
Das griechische Parlament hat ein Gesetz für den geplanten Schuldenschnitt angenommen. Private Gläubiger sollen danach auf Forderungen in Höhe von 107 Milliarden Euro verzichten. Die Regierung muss Kreditgebern jetzt ein Angebot zum Anlagentausch machen.
Die Schuldenkrise in Griechenland hat auch die Bilanz der Commerzbank verhagelt. Das zweitgrößte deutsche Geldinstitut verzeichnete für das vergangene Jahr einen massiven Gewinneinbruch. Abschreibungen auf griechische Staatsanleihen ließen den Überschuss um mehr als die Hälfte abschmelzen. Dennoch sieht sich die Bank auf gutem Weg. Zur weiteren Kapitalstärkung will sie neue Aktien ausgeben.
Die Freude von Commerzbank-Chef Martin Blessing war getrübt, ebenso wie die Bilanz, die er heute für sein Haus präsentierte. Eingetrübt durch den griechischen Schuldenschnitt. Die dadurch erforderlichen Abschreibungen auf griechische Staatsanleihen ließen den Gewinn der Commerzbank einbrechen von 1,43 Milliarden Euro im Jahr 2010 auf 638 Millionen Euro 2011, ein Minus von 55%.
Der Schuldenschnitt an sich ist natürlich groß. Wir schreiben 75% auf unsere griechischen Anleihen ab. Das ist viel Geld, das tut weh. So richtig freiwillig ist das natürlich hier auch nicht. Aber in der Güterabwägung zwischen Mitmachen und Nicht-Mitmachen sehe ich schon, dass wir uns an dem Thema beteiligen werden.
In der Chefetage der Commerzbank wurde die Höhe des Schuldenschnitts unterschätzt. Langfristig soll sich dieser Sondereffekt auf die Branche aber nicht auswirken.
Die Neubewertung der griechischen Staatsanleihen im Portfolio der Commerzbank, aber auch der Euro-Hypo führen zu diesem enormen Abschlag. Und das ist ein Sonderfakt. Wir gehen nicht davon aus, dass wir jährlich bei den Banken solche Abschreibungen sehen werden.
Ärgerlich für die Steuerzahler, die Commerzbank zahlt dem deutschen Staat weiterhin keine Zinsen für seine stillen Einlagen von 1,9 Milliarden Euro. Der Bund bleibt aber mit 25% an der zweitgrößten deutschen Privatbank beteiligt.
Die staatliche Förderung von Solarstrom soll früher als erwartet gekürzt werden. Wirtschaftsminister Rösler und Umweltminister Röttgen kündigten an, die Einschnitte bereits vom 9. März an wirksam werden zu lassen. Nach wochenlangem Streit haben beide heute ihr Konzept zur Solarförderung präsentiert. Vorgesehen sind Kürzungen von bis zu 30%. Bei Umweltverbänden, Gewerkschaften und der Solarindustrie stießen die Pläne auf Kritik.
Sie fürchten um ihren Job, deshalb gingen heute in Erfurt und anderen Standorten von Solarunternehmen Mitarbeiter auf die Straße. Sie protestierten gegen die Kürzung der Einspeisevergütung, die Minister Rösler und Röttgen in Berlin verkündeten. Die Bundesregierung hält die Solarbranche für zu hoch subventioniert. Das lasse den Strompreis steigen. Am Solarstrom festhalten will man trotzdem.
Wir wollen die Photovoltaik. Ich halte sie eindeutig für eine Zukunftstechnologie. Nein, für eine Gegenwartstechnologie mit starken Exportchancen. Aber sie muss, was Kostenbelastung und auch Verträglichkeit mit der Netzstabilität anbelangt, in einem vernünftigen Rahmen wachsen.
Deshalb wird ab 9. März drastisch gekürzt. Es gibt dann nur noch 3 Vergütungstarife bei neuen Anlagen. Bis 10 Kilowatt Leistung fällt die Vergütung von 24,4 auf 19,5 Cent. Bis 1000 Kilowatt von knapp 22 auf 16,5 Cent. Und bei über 1000 Kilowatt von 18,3 auf 13,5 Cent. Und auch danach wird monatlich weiter gekürzt. Außerdem dürfen Solaranlagenbetreiber nicht mehr ihren ganzen Strom ins Netz einspeisen. Die Branche reagiert entsetzt.
Wir haben hier Einschnitte von 30-40% binnen weniger Monate zu verkraften. Das, obwohl wir gerade erst in den letzten 3 Jahren die Förderung halbiert haben, das ist zu viel. So viel schafft auch die beste Technologie nicht.
Viele der deutschen Solarfirmen fürchten nun, nicht zu überleben.
Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden darf in der kommenden Pokalsaison nun doch antreten. Das Bundesgericht des Deutschen Fußballbundes hob das Urteil des DFB-Sportgerichts wieder auf. Es hatte Dynamo wegen Ausschreitungen nach dem Pokalspiel in Dortmund ein Startverbot erteilt. Stattdessen muss der Klub jetzt 100.000 Euro Strafe zahlen und ein Heimspiel ohne Zuschauer austragen. Zudem müssen die Dresdner Fans bei einer Auswärtspartie draußen bleiben.
Ehrensalut für den königlichen Nachwuchs. Mit 2x21 Salutschüssen hat Schweden die Tochter von Kronprinzessin Victoria willkommen geheißen. Das Mädchen war in der vergangenen Nacht auf die Welt gekommen. Mutter und Tochter seien wohlauf, teilte der Vater, Prinz Daniel, mit. Der Name des Kindes, von dem es bislang nur dieses eine Foto gibt, soll morgen bekannt gegeben werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 24. Februar.
Zwischen dem Hoch über Südwesteuropa und einem Tief vor Norwegen fließt sehr milde Atlantikluft nach Deutschland. Das Tief bringt uns zudem viele Wolken, etwas Regen und vor allem im Norden auch windiges Wetter. Wolkenlücken gibt es heute Nacht am ehesten im Süden, sonst ist der Himmel meist verhangen, hier und da fällt leichter Regen. Südlich des Mains morgen meist trocken, zwischen Hochrhein und Alpen kann sich auch die Sonne zeigen, das gilt auch für den äußersten Norden. Im übrigen Land gibt's viele Wolken, die mitunter etwas Regen bringen. Morgen in der Südhälfte schwacher bis mäßiger, im Norden frischer bis starker Westwind mit stürmischen Böen an der Küste. Am Alpenrand heute Nacht leichter Frost, im Nordwesten fast 10 Grad plus. Morgen vorfrühlingshaft milde 14 Grad am Hochrhein, auf Rügen nur 6 Grad. Am Samstag teils Wolken, teils Sonne und vor allem in der Südhälfte gelegentlich Regen, im Norden sehr windig. Am Sonntag im Südwesten wieder freundlicher, sonst viele Wolken, die hier und da Regen, im Erzgebirge auch Schnee bringen. Am Montag dichte Wolken und gebietsweise Regen.
Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit den Tagesthemen, heute mit Tom Buro. Darin Deutschland entschuldigt sich, die Angehörigen der Opfer des Rechtsterrors und die Rede der Bundeskanzlerin. Und Zerreißprobe vor der Wahl im Senegal, wie ein Präsident sein Land provoziert.